kommst gestresst ins Meeting, meckerst vielleicht noch jemanden an, obwohl du dein Team eigentlich motivieren willst? Kennst du solche Situationen von dir? Emotionen stecken an, egal ob im Guten oder im Schlechten. In dieser Folge habe ich Anne Kopmann-Schmidt zu Gast und wir sprechen über emotionale Kultur in Teams, warum Veränderungen ohne Gefühl scheitern und du bekommst konkrete Impulse, wie du deine eigenen Emotionen im Job besser nutzen kannst, egal ob mit oder ohne Führungsrolle. Herzlich willkommen bei Montags motiviert, deinem Podcast für mehr Freude, Zufriedenheit und echte Motivation im Arbeitsalltag. Bist du bereit für einen Montag, auf den du dich wieder richtig freuen kannst? Dann lass uns loslegen. Hey und willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Montags motiviert. Mein Name ist Maike Julius, ich bin Stärkencoach und Gründerin der Glückswerft. Und bevor wir ins heutige Thema einsteigen, habe ich erstmal direkt eine Frage an dich. Überleg doch mal, welche Emotion ist bei dir gerade bei der Arbeit oder vielleicht auch bei euch im Team ganz präsent? Was ist so die Hauptemotion, die im Raum steht, aber vielleicht gar nicht angesprochen wird? Überleg das einfach mal für dich, denn genau diese Frage oder dieses Thema ist Kern der heutigen Folge. Ich habe mir dafür jemand eingeladen, und zwar eine Person, die Emotionen nicht einfach nur als Beiwerk betrachtet, sondern als wichtigen Hebel, um einfach auch Veränderungen gut begleiten zu können in Teams oder ganz insgesamt in Unternehmen. Und dafür ist heute die Anne Kopmann-Schmidt bei mir. Herzlich willkommen, Anne. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist.
Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr.
Die Anne und ich kennen uns über LinkedIn. Wir haben uns persönlich leider Gottes noch nie getroffen, aber wir haben ein gemeinsames Herzensthema. Wir sind nämlich beide Stärkencoaches und arbeiten beide sehr gerne mit dem Clifton Strengths, mit dem Stärkentest, von dem ich ja auch schon öfter erzählt habe. Aber Anne ist auch noch so viel mehr. Sie arbeitet als Facilitator und Leadership Coach, ist ursprünglich gelernte Ingenieurin, hat viele, viele Jahre auch als Führungskraft gearbeitet, mehrere Jahre sogar in Australien und vor 3 oder 4 Jahren bist du jetzt zurück nach Deutschland gekommen und lebst
fast
mit deiner Familie.
Jahre.
Vor vier Jahren und lebst jetzt mit deiner Familie in der Nähe von Köln. Und du bist hauptsächlich unterwegs und arbeitest mit Teams und Führungskräften und hast da das Thema emotionale Teamkultur, Vertrauen und Zusammenarbeit, womit du dich im Kern einfach auch mit denen beschäftigst. Und ja, emotionale Teamkultur ist ja so ein Begriff, der vielleicht gar nicht so geläufig ist. Aber bevor wir da vielleicht tiefer einsteigen, das Thema Emotionen ist ja gerade im Unternehmenskontext vielleicht manchmal etwas schwierig. Wie ist es bei dir, wenn du mit Teams arbeitest oder auch mit Führungskräften und dann sagst so, wir müssen über Emotionen reden? Was ist da so die häufigste Reaktion?
Ja, ist natürlich total unterschiedlich. Und es kommt auch total auf den Kontext an, natürlich, wie Leute reagieren, wenn wir über Emotionen sprechen. Und ich meine, wir haben das ja auch alle so ein bisschen, kennen wir das, glaube ich, diese Haltung oder das, was vielleicht auch noch so ein bisschen von früher her rührt. So dieses Gefühl, man sagt auf Englisch immer so schön, leave your emotions at the door. Also so nach dem Motto, wir müssen Emotionen und Arbeiten trennen. Emotionen haben auf der Arbeit nichts zu suchen. Und ist ganz spannend, ne? Weil wir alle damit irgendwie auch groß geworden sind. Und ich selbst am Anfang meiner Karriere, glaube ich, hatte ich auch immer eher das Gefühl, ich muss mich zurückhalten. Ich bin ein sehr emotionaler, sehr sensibler Mensch. Und bei mir kommen auch oft, wenn etwas ungerecht ist oder ich wütend bin oder irgendwas unfair ist, dann kamen früher auch oft mal schnell die Tränen. Und das war so etwas, was bei mir auch irgendwie dann eher so ein bisschen Scham oder so ausgelöst hat, weil ich dachte, oh nee, das darf auf jeden Fall nicht passieren. Und es ist total spannend, weil wenn man mal so ein bisschen das mal genau betrachtet, wenn wir sagen, Emotionen und Arbeit trennen, was wir damit eigentlich ja meinen, ist, wir wollen die guten Emotionen, also wir wollen, dass du motiviert bist, engagiert bist, Freude bei der Arbeit hast. Was wir nicht wollen, ist diese unangenehmen Emotionen, ne, die vielleicht auch in uns so ein bisschen so ein komisches Gefühl auslösen, wenn uns jemand gegenüber mit diesen Emotionen begegnet. Also wir wollen keine Wut, keine Unsicherheit, keine Frustration haben. Wir wollen keine schwierigen Situationen managen müssen. Das heißt, wir wollen irgendwie so das eine, aber nicht das andere. Und das geht natürlich gar nicht, ne? Weil als Menschen sind wir sehr komplex. Wir haben diese positiven Emotionen in Anführungszeichen und auch die etwas unerwünscht negativen Emotionen, aber die gehören alle zusammen und die passieren auch oft ja innerhalb von ein paar Sekunden hintereinander weg und man kann das gar nicht irgendwie voneinander trennen. Das heißt, das finde ich halt so einen sehr, sehr spannenden Aspekt und für mich ist es wahnsinnig wichtig, einfach mal das so zu betrachten. Emotionen dürfen sein und wir müssen einfach nur lernen, wie wir damit besser umgehen und auch, wie wir besser über Emotionen sprechen. Und wenn ich so mit Teams arbeite, dann mache ich das natürlich auch ein bisschen geschickter, ne? Also ich gucke natürlich schon, wie sind die Teams, wie ist so wie ist die emotionale Intelligenz, wie ist das Vokabular, und manchmal gehe ich natürlich auch so ein bisschen durchs Hintertürchen rein und es geht dann eher um Zusammenarbeit oder Konflikte managen oder mit Veränderungen besser klarkommen, Vertrauen aufbauen, ne, Teamentwicklung. Und dann kommen die Emotionen und meine Tools mit der emotionalen Kultur kommen dann halt so nach und nach heraus und ich leite die Teams dann ganz gut dadurch. Und das Interessante ist, wenn sie erstmal angefangen haben, über Emotionen zu sprechen und den Austausch zu gehen mit so ein paar wirklich einfachen Übungen, dann auf einmal fließt es wirklich, ne? Und man hat, jeder macht irgendwie mit. Also ich bin immer wieder selbst erstaunt, wie gut tatsächlich alle mitmachen. Egal, ob das ältere Männer sind oder jüngere Frauen, Männer, alles durcheinander. Alle machen mit und auf einmal entstehen wirklich tiefgründige Gespräche, die wirklich ehrlich sind. Und man kann wirklich sagen, hey, da in der Situation habe ich mich so und so gefühlt und das hat das ausgelöst. Und das heißt, ja, also manchmal sind Leute sehr skeptisch, weil sie es erstmal nicht ganz verstehen, was Emotionen mit der Arbeit zu tun haben oder im Arbeitskontext zu suchen haben. Aber nach und nach verstehen sie dann doch und es macht Klick.
Ja, und was du auch gerade gesagt hast, dieses, ne, früher war es ganz stark noch so, Emotionen werden an der Tür abgegeben. Das ist in ganz vielen von uns einfach noch verankert. Und wie du das jetzt so beschreibst, irgendwie machen dann doch alle mit. Vielleicht ist es ja auch diese Erlaubnis, die dann gegeben wird. Ach, es ist doch okay. Und hier gibt's jemanden, den das auch interessiert. Und meinen Kolleginnen geht's genauso. Oder die haben auch irgendwelche Gefühle, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Und ja, was glaubst du, macht das dann auch mit den Menschen miteinander, wenn sie darüber ins Gespräch kommen?
Ja, ich glaube, dass das einfach die Grundlage ist für Vertrauen und für ehrliche Zusammenarbeit. Denn, also ich glaube, man sagt immer so schön, auch menschenorientierte Kultur und kreieren und dass das so wahnsinnig wichtig ist. Und ich glaube, das ist einfach diese Grundlage. Wir sind alle Menschen, wir haben alle gute, schlechte Tage, wir haben alle Dinge, die in unserem Leben passieren, außerhalb der Arbeit, die uns vielleicht manchmal wirklich auch wochenlang beschäftigen oder runterziehen. Sei es irgendwie große emotionale Ereignisse zum Beispiel. Und ich glaube, es ist erstmal grundlegend wahnsinnig wichtig, dass wir alle unsere Menschlichkeit zeigen dürfen. Und ich glaube, ganz wichtig, aber in dem Kontext zu sagen, wenn ich jetzt sage, alle Emotionen sind irgendwie erlaubt, was natürlich trotzdem total wichtig ist, dass wir uns selber verstehen und diese Selbstwahrnehmung haben und uns auch lernen, selbst regulieren zu können. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, okay, auch die unerwünschten Emotionen sind erlaubt, dann geht das trotzdem so ein bisschen einher mit der Entwicklung der emotionalen Kompetenzen und Fähigkeiten von Mitarbeitenden, dann auch mit diesen Emotionen umgehen zu können und sich selbst regulieren zu können und zu verstehen, hey, Moment mal, meine Wut, ich bin gerade sehr gestresst und das äußert sich gerade in Wut und am liebsten möchte ich hier gerade schreien. Moment mal, das ist vielleicht jetzt gerade hier im Arbeitskontext gar nicht das Richtige, weil ich habe hier Mitarbeitende, die ich eher motivieren möchte. Ich kann aber kurz sagen, hey, ich merke gerade, wie das, was das mit mir macht, dass meine Emotionen ein bisschen hochkochen. Ich gehe ganz kurz mal raus und atme kurz durch, damit wir danach wieder zusammen produktiv darüber sprechen können. Und das macht dann den Unterschied, ne? Das heißt, man muss das nicht verstecken, die Wut. Aber natürlich, es geht trotzdem auch nicht darum, dass man anderen dann schadet, mit wenn man die Emotionen frei rauslässt. Das ist, glaube ich, dann so ein bisschen der Unterschied. Ne? Also Emotionen sind erlaubt und jeder darf auch mal Wut empfinden und vielleicht auch mal kurz sagen, oh, das wird mir alles zu viel. Aber natürlich gehört diese Selbstregulation und diese Kompetenzen dafür, das selber zu erkennen und dann sich selbst die nächsten Schritte zu überlegen, was brauche ich jetzt gerade, das gehört natürlich auch dazu, das geht Hand in Hand.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich dieser wichtige Punkt, dass achtsam in sich reinschauen und einfach auch Klarheit und Verständnis zu haben, wie geht's mir gerade, was ist alles in mir los? Und du hast ja gerade auch angesprochen, die Emotionen, die vielleicht noch aus ganz anderen Lebensbereichen kommen. Wir sind ja nicht nur mit den Emotionen auf der Arbeit. Vielleicht sind wir noch beschäftigt mit dem stressigen Streitgespräch mit dem Partner oder der Partnerin oder vielleicht irgendwie der Verzögerung, weil wir im Stau gestanden haben und Angst hatten, dass wir nicht rechtzeitig zum Termin kommen. Und all das ist dann ja in uns. Und wenn wir das ungefiltert auf Autopilot einfach rauslassen und unser Gegenüber gar nicht versteht, Moment, was ist denn mit der Person gerade los? Warum reagiert die eigentlich so? Dann kann es natürlich auch wieder zu Konflikten kommen.
Mhm, genau, genau.
Was würdest du denn sagen, was ist so der negative Aspekt? Was kostet das Unternehmen, wenn sie nicht darauf achten, dass es emotionale Kompetenz bei den Mitarbeitenden gibt?
Ja, da gibt's inzwischen echt ganz spannende Studien auch zu. Ein paar Studien und die Arbeit von Passat und O'Neill ist da in dem Zusammenhang super spannend, weil die sehr viel über emotionale Kultur sprechen und auch so ein bisschen beleuchten, dass die emotionale Kultur sehr, sehr eng verknüpft ist mit dem Engagement, mit der Leistungsfähigkeit von Mitarbeitenden. Und sie haben belegt in ihren Studien, dass die positiven Emotionen ganz klar natürlich irgendwie die Qualität, den Kundenservice und auch so die Leistungsfähigkeit positiv beeinflussen. Wenn aber so unterschwellig viele negative Emotionen vorhanden sind und die emotionale Kultur eher negativ geprägt ist, dann hat das auch Auswirkungen auf die Performance, auf hohe Fluktuation zum Beispiel und auch Fehlzeiten, finanzielle Performance, finanzielle Zahlen. Das hat dann wirklich auch Auswirkungen darauf. Das heißt, inzwischen wird da auch wirklich stark drauf geschaut, was total spannend ist, weil normalerweise denken wir ja eher an die rationale und die kognitive Kultur. Das heißt, wir definieren die Werte und definieren Verhaltensweisen, die wichtig sind. Und das gehört auch zusammen, das ist total wichtig. Aber wenn wir nicht auch dafür sorgen, und wir setzen die Ziele, klar, so rationale Ziele von einem Unternehmen, aber wenn wir nicht dafür sorgen, dass die kognitive und emotionale Kultur in Einklang ist, dann funktioniert das nicht. Weil im Grunde, wenn man es mal runterbricht, ist es ja so, dass unsere Emotionen und unser emotionaler Zustand, das heißt, was wir fühlen, wie es uns geht, das beeinflusst ja, wie wir denken und auch, wie wir handeln. Ne, du hast es eben schon gesagt, wenn irgendwie der Tag schon schlecht gestartet ist, dann haben wir schon so eine negative Grundstimmung. Und auf einmal, das ist so ein bisschen wie so eine negative Brille, die wir aufhaben. Und auf einmal, nur weil wir so eine negative Grundstimmung haben, dann interpretieren wir bestimmte Sachen, die passieren, auch direkt negativ. Dann ist es auf einmal irgendwie der Mitarbeitende, der uns nicht auf unsere E-Mail antwortet, der macht das auf einmal extra, weil er sie uns schaden möchte. Oder weil ich gestern das nicht gemacht habe, jetzt zahlen die es mir heim. Also auf einmal hat man so eine negative Brille und schaut die Dinge so an. Ne? Das heißt, das muss so im Einklang sein. Also wir müssen halt schauen, dass wenn uns Emotionen, die beeinflussen unser Handeln, unser Denken. Und das beeinflusst dann ja das Miteinander und auch die Performance und die Kultur. Das heißt, wir müssen schon auch an den Emotionen ansetzen. Wenn wir nur sagen, uns als Unternehmen, unser Wert ist Diversität. Ja, okay. Und Diversität bedeutet, das sind hier so ein paar Verhaltensweisen, die wir definieren, was das bedeutet. Aber wenn wir nicht dafür sorgen, dass die richtigen Emotionen auch gelebt werden und dass wir unsere Verhaltensweisen und das Umfeld darauf abstimmen, dass das möglichst gut diese Emotionen unterstützt, dann werden wir diese Kultur sonst nicht erreichen. Denn wir müssen schon da ansetzen bei dem, was uns als Menschen prägt und bewegt tagtäglich.
Wie konkret muss ich mir das vorstellen? Was genau verstehst du unter emotionaler Kultur? Das habe ich bisher noch nicht so richtig greifen können.
Also die emotionale Kultur beschreibt, wie sich Menschen fühlen und wie wir miteinander umgehen. Das heißt, ich mache es mal ein bisschen konkreter. Wenn ich mit Unternehmen arbeite und wir definieren die emotionale Kultur im Team, dann gehen wir in verschiedenen Schritten vor. Also wir starten mit der Definition und wirklich starten mit den Emotionen. Wir überlegen uns, wie möchten wir uns fühlen oder wie müssen wir uns fühlen, damit wir erfolgreich sind in diesem Team, in diesem Jahr, mit Bezug auf die Ziele, die wir haben. Das heißt, wie möchten wir uns fühlen, dass wir als Team erfolgreich sind? Und dann definiert das Team zusammen, das geht in mehreren Schritten, so die Top 5 positiven erwünschten Emotionen. Dann schauen wir gleichzeitig aber auch, wie möchten wir uns nicht fühlen? Also was sind Emotionen, die wir nicht fühlen möchten, auch wenn sie ab und zu vorkommen. Also wir können natürlich bestimmte Emotionen nie ganz vermeiden, aber einfach mal so beleuchten, okay, was sind denn für uns so die wichtigsten Emotionen, die uns wirklich zurückhalten würden, erfolgreich zu sein? Und dann gehen wir dann tiefer rein und schauen wir, okay, was bedeutet das denn? Wie sieht es denn aus, wenn sich ein Mitarbeitender, sagen wir mal, eine Emotion, die wir definiert haben, ist, die sollen sich geschätzt fühlen oder wir wollen uns gewertschätzt fühlen in unserem Team mit unserer Arbeit. Wie sieht das denn aus? Wie würden Mitarbeitende, was würden sie sagen, was würden sie tun? Wie würde das aussehen? Dass wir das mal so ein bisschen greifen können, ne? Was bedeutet denn gewertschätzt fühlen, sich gewertschätzt fühlen? Und dann gucken wir, okay, was sind denn Verhaltensweisen, die diese Emotion hervorrufen können? Und da gehen wir wirklich dann sehr konkret vor. Das heißt, je nachdem, was es für ein Team ist, überlegen wir uns zum Beispiel, dass wir anhand von der Employee Journey das schauen. Also ne, die Reise, die ein Angestellter, eine Angestellte in dem Unternehmen macht. Also da gibt's ja so bestimmte Momente, so Key-Momente, die wichtig sind. Ne? Sei es zum Beispiel, fängt ganz vorne an, ne? So die Einladung zum Interview oder selbst schon die Stellenausschreibung. Dann das Interview, dann vielleicht die Woche, bevor man eingestellt wird, dann die erste Woche, der erste Tag, die ersten paar Wochen, dann wiederkehrende Momente wie 1-zu-1-Gespräche, Team-Meetings, Projekt-Meetings. Das sieht natürlich nach jedem Team, Unternehmenskontext ein bisschen anders aus. Und dann geht's aber natürlich auch zum Beispiel bis hin zum, dass jemand das Unternehmen verlässt. Sei es freiwillig oder unfreiwillig. Aber das, ne, bis dahin, das ist dann das Ende der Reise. Und wenn man es an diesen Momenten festmacht, an Key Meetings, die ein Team hat, oder auch, ne, die Momente der ersten Woche, das Onboarding, aber auch, dass wenn jemand das Unternehmen verlässt, dann wird es auf einmal viel leichter zu sagen, okay, wie können wir denn sicherstellen, dass sich jemand geschätzt fühlt? In einem 1-zu-1-Meeting. Was kann ich sagen, um das möglichst gut zu unterstützen? Natürlich können wir nicht direkt beeinflussen, wie sich unser Gegenüber fühlt. Aber wir können natürlich, so gut es geht, uns so verhalten, dass das hervorgerufen wird und dass das möglichst unterstützt wird. Und dann definieren wir mit einem Team die Verhaltensweisen, die dahinter stecken. Und das heißt, am Ende haben wir dann statt einfach rationalen Werten, haben wir dann ein Set von emotionalen Werten, die uns wichtig sind als Team und haben dann schon gewisse Verhaltensweisen für die wichtigsten Momente festgehalten. Und das ist dann etwas, was ein Team wirklich mit sich nehmen kann und dann auch sich gegenseitig regelmäßig dran erinnern kann natürlich. Ne? Und dann gibt's Möglichkeiten, Check-ins zu machen. Ne? Wo stehen wir denn gerade hier auf einer Skala mit den Emotionen? Wie oft haben wir uns jetzt so gefühlt in letzter Zeit? Ah, vielleicht nicht ganz oft genug. Was können wir noch ändern? Was können wir noch tun?
Ja, es klingt für mich einfach viel bewusster von der Herangehensweise, sich auch mal zu reflektieren, das, was wir geplant haben, wenn wir etwas umsetzen, was hat das dann auch für Auswirkungen auf die Menschen, wie es denen damit geht? Und was wollen wir tatsächlich damit erreichen? Mhm. Also das finde ich einen ganz interessanten Shift, da einfach mal von einem ganz anderen Aspekt drauf zu schauen und mehr so ja von den Gefühlen anzufangen, um dann zu gucken, wie können wir das erreichen? Dass wir uns so fühlen oder dass wir uns eben nicht so fühlen, mit dem Hintergedanken, wir können natürlich unsere Gefühle nicht komplett steuern, sondern wir können schauen, wie wir es beeinflussen können, mit dem Gedanken, wo will ich denn hin? Was ist denn das Optimum, was ich erreichen möchte und was kann ich persönlich dafür tun?
Ja, und das Spannende da vielleicht nur als Ergänzung ist auch, dass es natürlich zwei Perspektiven gibt. Und in meiner Arbeit mache ich auch oft beide Perspektiven. Das heißt, du hast einmal die Führungsperspektive. Wie möchte ich, dass sich mein Team fühlt? Und was kann ich als Führungskraft tun? Da ist zum Beispiel auch ganz wichtig, dass, das nennt sich Emotional Contagion, also so die Ansteckung unserer Emotionen, die Ansteckungskraft, dass ich mir auch wirklich darüber bewusst werde, dass ich als Führungskraft einen wahnsinnig großen Einfluss habe auf die Emotionen meiner Mitarbeitenden. Und zum einen ist das natürlich, was ich vorlebe, also welche Emotionen ich in den Raum mit reintrage. Ja, um wieder zurück zu dem Beispiel, hatte ich schon einen schlechten Morgen und bin irgendwie genervt, trage ich das in mein Team-Meeting rein, wo ich aber doch eigentlich möchte, dass sich meine Mitarbeitenden total motiviert und engagiert fühlen und ich komme aber rein und bin noch innerlich super genervt und angefressen, na, das werde ich auch auf die anderen ein bisschen übertragen, ne? Das ist so ein bisschen natürlich wie so Wellen, die sich dann im Raum übertragen. Und zum anderen ist es aber auch, welche Emotionen, also einmal, ne, was bringe ich mit, was trage ich mit mir, was übermittle ich dann an die anderen, aber auch wirklich bewusst zu sagen, hey, was brauchen die jetzt gerade von mir und wie kann ich diese Emotionen hervorrufen? Und das ist total spannend aus dieser Führungsperspektive. Und dann arbeite ich aber auch mit Teams, selber, wo dann auch die Führungskraft mit dabei ist, als Teil von dem Team dann in der Arbeit, wo das Team für sich definiert, wie möchten wir uns als Team in diesem Team in der Zusammenarbeit fühlen und dann auch so ein bisschen diese eigene Kontrolle und Handlungsfähigkeit erlangen, ne, um dann selber zu sagen, okay, wir, was haben wir selber in der Hand? Klar, das Unternehmen, wir sind in einem System, ganz viele Sachen passieren um uns rum, aber wir als Team können trotzdem in unserem Circle of Control beeinflussen, wie wir so miteinander umgehen oder was auch die Prozesse sind, die gewisse Dinge unterstützen und wie wir dann diese emotionale Kultur für uns wirklich am Leben erhalten.
Ja, und du hast ja eben auch diese Situation angesprochen mit der Führungskraft, die vielleicht schon total gestresst und genervt morgens ins Büro kommt. Und das ist ja dieses Dilemma von unserer evolutionsbedingten Werkseinstellung, dass wir in uns die sogenannte Negativitätsverzerrung haben, dass wir halt per se darauf gepolt sind, eher den Blick für die negativen Dinge zu haben und natürlich auch eher die unangenehmen, in Anführungszeichen negativen Emotionen mehr im Blick haben oder sie vielleicht präsenter haben und uns leider auch einfach mehr daran erinnern. Und desto wichtiger ist es, da bewusst ranzugehen und auch zu schauen, okay, und wie kann ich es auch schaffen, angenehme Gefühle, also positive Gefühle mehr in den Alltag reinzubringen? Wie können wir das als Team auch noch weiter steuern? Und die HörerInnen, die mir schon länger folgen, haben das vielleicht direkt irgendwie im Hinterkopf. Wenn du gerade neu dabei bist, dann hört auch gerne nochmal in die Folge 5 rein. Da geht's ganz konkret um die positiven Emotionen und warum die auch so wichtig sind. Gleichwohl brauchen wir auch die unangenehmen Emotionen. Die gehören zu uns einfach auch dazu als Menschen. Und dazu nochmal die Frage an dich, Anne. So dieses Thema Emotionen und Resilienz, du hattest es vorhin schon angesprochen, was das alles an positiven Faktoren mit sich bringt, wenn man das Thema emotionale Kultur mehr in den Vordergrund rückt. Wie hilft uns eine Fähigkeit der emotionalen Differenzierung bei unserem Wohlbefinden?
Es gibt so dieses Sprichwort auch wieder auf Englisch. Das ist, ich habe so viele Dinge im Englischen in meinem Kopf durch meine lange Zeit in Australien. Aber Klar. Man sagt immer so schön, you got to name it to tame it. Ne? Mhm. Also wir müssen es benennen, um es dann zu zähmen sozusagen. Und da ist es wirklich wichtig, dass wir, die emotionale Differenzierung bedeutet ja, dass wir unseren Zustand präzise wahrnehmen können und beschreiben können und auch irgendwie sprachlich genau benennen können, was mit uns los ist. Also, dass wir wirklich verstehen können, was gerade in uns vorgeht und dann auch verstehen, was sind bestimmte Auslöser dafür. Ne, dass wir wirklich so ein bisschen diese Selbstwahrnehmung haben. Wenn wir in emotionale Intelligenzmodelle gucken, also auch von Daniel Goleman, dann ist es auch immer die Selbstwahrnehmung und dann auch die Selbstregulierung, die da so ein bisschen Hand in Hand gehen. Und da ist es wirklich, dieser Aspekt der Differenzierung ist wahnsinnig wichtig, dass wir präzise beschreiben können, was mit uns los ist. Und das, da fehlt uns oft auch so ein Vokabular. Also wir, wenn wir uns nicht viel damit beschäftigt haben und je nachdem, wie wir auch groß geworden sind und wie sehr unsere Eltern da schon Fokus drauf gelegt haben, fehlt uns oft auch eine differenzierte Sprache, wenn es darum geht, uns unseren Gefühlszustand zu beschreiben. Dann bleibt es oft bei so primären Emotionen. Ne? Also sagen wir mal, dann können wir irgendwie sagen, ja, wir sind wütend, glücklich, traurig, ängstlich, mir geht's schlecht.
Ne? So. Müde, gestresst, genervt. Das sind so die Klassiker.
Genau. Und das ist natürlich, ja, als erste Beschreibung wahnsinnig wichtig, ja. Aber das bedeutet, da haben wir noch gar keinen richtigen Einfluss drauf zu erkennen, wo kommt das denn her? Was ist denn genau der Auslöser? Wir müssen also noch ein bisschen tiefer gehen. Es gibt so ein Emotionsrad, das Emotion Wheel. Das kann man auch einfach googeln. Da gibt's ganz, ganz viele Bilder. Und das ist immer, finde ich, eine ganz schöne Visualisierung, weil es fängt im Center so an mit diesen Standardemotionen, die wir so gerade genannt haben. Und dann für jede dieser Standardemotionen geht's dann eine Stufe weiter und gibt dann nochmal 2, 3 andere Differenzierungen und dann sogar noch eine Stufe mehr. Ne? Das heißt, wenn wir dann irgendwie über Wut sprechen, dann kann es zum Beispiel auch sein, nee, ich bin eigentlich enttäuscht. Ne? Und wenn man dann sogar noch tiefer geht, da ich fühle mich irgendwie betrogen oder hintergangen oder irgendwas. Ne? So, dass man das einfach nochmal klarer für sich auch erkennt. Es ist so ein bisschen, ich bin ja Ingenieurin eigentlich und da haben wir immer so eine Root Cause Analysis gemacht. Wenn uns ein Fehler irgendwo passiert ist, dann ging es immer darauf, wirklich die Ursache zu finden, die Kernursache, warum ein Problem auftritt. Und da wird immer so ein bisschen gesagt, man muss 5-mal warum fragen, dass man einfach immer tiefer kommt in das Problem. Weil oft fängt man so beim ersten, ja, das ist irgendwie passiert, weil das und das ist passiert, ne? Da hat sich ein Arbeiter vertan. Ja, Moment mal, warum hat er sich denn vertan? Ne? So, und dann geht man immer tiefer und tiefer und tiefer. Und das ist so ein bisschen da das Gleiche. Wir wollen wirklich an die Ursache, an die Wurzel des Problems kommen. Und da gehört auch dazu, dass wir uns sehr differenziert über unsere Emotionen sprechen können. Denn dann können wir verstehen, was hat's ausgelöst, woher kommt das? Und von da können wir dann überlegen, okay, wie können wir uns helfen? Und da kann man zum einen, manchmal kann man die Ursachen irgendwie so ein bisschen ausschließen in der Zukunft und irgendwie umgehen. Und manchmal, das geht natürlich nicht immer, ja, wir haben bestimmte Triggerpunkte, die uns irgendwie begegnen. Das können wir nicht immer vermeiden, aber dann geht es auch darum zu erkennen, oh, Moment mal, das wird jetzt wieder eine Situation, wo ich weiß aus meiner Vergangenheit, dass mich das so ein bisschen eventuell in die und die emotionale Richtung schieben könnte, dass so ein bisschen die Emotionen aufkommen könnten. Und dann kann ich mir aber helfen, bevor es irgendwie so in den Notzustand geht, ne, in diesen Fight-or-Flight-Modus geht, sondern ich kann dann vorher erkennen, okay, ich, so Auslöser können ja sogar manchmal auch Personen sein oder bestimmte Aufgaben, die wir machen müssen, die uns immer ein bisschen unangenehm sind oder bestimmte Umstände. Und dann können wir sagen, okay, das wird jetzt gleich schwierig. Ich weiß das schon, dass das immer für mich ein bisschen schwierig wird. Wie kann ich mir helfen? Wie kann ich es leichter machen? Kann ich mir eine Pause einbauen? Kann ich jemanden anderen zur Hilfe reinholen? Kann ich mich daran erinnern, tief durchzuatmen? Das heißt, wir können dann auch viel, viel besser agieren, wenn wir schon wissen, was sind denn unsere Auslöser, die in uns diese großen, extremen Emotionen hervorrufen und uns dann viel, viel besser helfen in der Selbstregulierung.
Und ich glaube, die Selbstregulierung, da muss jeder für sich auch dann schauen, was ist das, was mir hilft? Brauche ich vielleicht die Pause und muss kurz einmal Luft schnappen oder muss ich einmal ins Kissen schreien oder rufe ich meine beste Freundin an und brauche mal kurz 2 Minuten menschlichen Support? Weil ich glaube, da gibt's auch keinen ultimativen Tipp, den du vermutlich geben kannst, wie man es schaffen kann, sich zu regulieren, sondern es geht dann eher um schau, was dir gut tut und ja, was dir hilft.
Ja, total. Das ist immer der Punkt, wenn ich mache auch viel so Resilienz-Workshops und das ist immer so der Punkt, wo alle so ein bisschen enttäuscht sind, weil ich halt sage, ja, ihr müsst für euch selbst definieren, was ihr braucht in den verschiedenen Situationen, weil es gibt einfach kein Rezept. Ja, ich kann Beispiele auflisten, klar, kein Problem, und so ein bisschen so Anstöße geben zum Überlegen. Aber es gibt halt kein Geheimrezept, weil wir alle so unterschiedlich sind, ne? Und das kennen du und ich ja auch durch unsere Stärkenarbeit. Die Stärken sind ja auch ein ganz, ganz toller Hinweis darauf, was unsere Bedürfnisse sind, was wir brauchen, um motiviert zu sein, um Energie zu haben, um Spaß bei der Arbeit zu haben, ne? Was brauchen wir, damit unsere Stärken auch wirklich rauskommen können? Und da allein sieht man ja schon den Unterschied in den Bedürfnissen, ne? Manche brauchen Zeit zum Nachdenken und Ruhe, andere müssen das laut aussprechen, wenn es ein Problem gibt. Und deswegen, wir sind so individuell, da muss jeder für sich wirklich schauen, okay, was brauche ich in diesem Moment und was kann mir da gut helfen?
Fällt dir eine Situation ein, wo du vielleicht mal mit einem Team gearbeitet hast und ja, dieses Thema mit den Emotionen so eine richtige Veränderung währenddessen direkt gebracht hat?
Ja, also das Größte oder das, was mir immer noch so sehr, sehr im Kopf hängt, weil es für mich wirklich so ein Moment war, wo ich echt gemerkt habe, wie wertvoll diese Arbeit ist, war ein Workshop mit einem Team. Das war ein Führungsteam. Ich glaube, vor ungefähr so 2 Jahren war das. Und da, die standen wirklich vor einer riesengroßen Herausforderung. Also das Unternehmen hat eine Restrukturierung geplant und der Bereich von diesem Führungsteam war sehr stark betroffen. Also die mussten eine sehr, sehr große Prozentzahl ihrer Mitarbeitenden entlassen. Und das Führungsteam wusste schon davon, es war aber noch nicht kommuniziert. Das heißt, es war so dieses, innerlich wussten sie schon, mussten aber jeden Tag mit den Mitarbeitenden noch sprechen. Die wussten aber schon, wen es treffen wird, in Anführungszeichen. Das heißt, die waren eh schon in diesem sehr, sehr emotionalen Moment fast gefangen, ne? Dieses, und diese Schuldgefühle und dieses, boah, ist das furchtbar, was jetzt auf uns zukommt. Und wir können es aber noch nicht kommunizieren, es wird aber bald passieren. Und wir haben in dem Workshop, das war wirklich, also ja, ich glaube, das hat denen wirklich wahnsinnig viel geholfen, weil in diesem Workshop sind verschiedene Sachen passiert. Also wir haben erst einmal wirklich Raum für Emotionen gegeben, dass sie erstmal überhaupt darüber sprechen können, was mit ihnen gerade vorgeht. Denn, ne, das kann man sich ja vorstellen. Also das sind ja so viele Emotionen, also man hat ja selber so ein bisschen Sorge und ist nervös, wenn so Riesenrestrukturierungen stattfinden, ne? Da hat man erstmal seine eigenen Emotionen, die man managt. Und dann weiß man, was auf einen zukommt, ja. Man spürt gerade so ein bisschen die Schuld, weil man darf es noch nicht kommunizieren. Man arbeitet aber und tut so, als wäre nichts. Dann weiß man aber auch, man muss es bald kommunizieren und hat dann auch noch die Emotionen der Leute zu tragen, die gehen, aber auch der Leute zu tragen, die bleiben, ne? Und da haben wir dann erstmal wirklich Raum gegeben für diese Sorgen und Ängste, was so in diesem Team gerade vorgeht. Das heißt, wir haben wirklich erstmal Zeit mit auch so Emotionskarten wirklich genutzt und einfach mal zu sagen, wie geht's uns gerade damit? Ne?
Und dann, das ist, entschuldige, wenn ich da einhaken kann, nee, das ist ja auch dieser wichtige Punkt. Wir haben nicht nur eine Emotion, sondern wir haben ja ganz viele verschiedene Anteile in uns, die auch parallel da sein können. Da ist vielleicht einerseits der Druck, ich bin die Führungskraft und ich muss jetzt dafür sorgen, dass das alles gut rund läuft, und gleichzeitig aber auch die Sorge, die ich habe, irgendwie, oh, wie kriege ich das möglichst gut meinen Mitarbeitenden verkauft, und ne, da sind so die, ne, zwei Seelen sind ach in meiner Brust, und meistens sind es nicht nur zwei, sondern im Zweifel 5 bis 10 verschiedene, ja, die ja da sind. Und dann ist es manchmal auch klar, dass Menschen dann vielleicht auch selber überfordert sind, wenn sie sich selber in ihren Emotionen noch gar nicht gut verstehen können. Ne, umso wichtiger, dass es dann besprechbar wird.
Ja, und das ist auch das, was wirklich so diese Arbeit mit den Emotionen und mit der emotionalen Kultur so wichtig macht, weil in Organisationen passieren ja Veränderungen die ganze Zeit. Also, ne, und kleine, große, es werden immer neue Dinge entschieden. Neue Ziele, neue Strukturen, neue Prozesse, neue Teams, neue Organisationen. So viele verschiedene Dinge, die gleichzeitig passieren. Und das wird von oben entschieden, ja, aber die das umsetzen müssen, die das kommunizieren müssen, die Emotionen, und zwar diese ganzen verschiedenen Emotionen der Mitarbeitenden dann begleiten müssen, das sind so die Frontline-Manager, ne, die erste Linie der Manager und auch so das Mittelmanagement. Und das wird immer von oben entschieden, aber die es austragen müssen, sind die das oft gar nicht selber entschieden haben, aber auf einmal im Namen des Unternehmens verkörpern müssen und irgendwie Begeisterung hervorrufen müssen für diese Veränderung, gleichzeitig aber ihre eigenen Emotionen noch managen über diese Verantwortung und dann die Emotionen so ein bisschen als Paketchen tragen müssen von ihren Mitarbeitenden. Und das macht es so wahnsinnig schwer. Und ich glaube, dass einfach für Emotionen in solchen Prozessen und in Veränderungen, und egal, also Veränderung klingt immer so riesig, aber das sind auch diese minimalen Veränderungen in Teams, da wird nie genug Raum für gegeben und nie genug es wird nie genug gesehen und gewertschätzt, dass da Emotionen sind, und die dürfen auch sein und die gehören auch dazu. Und ich kann auch für etwas begeistert sein, was das Unternehmen neu macht, und gleichzeitig Sorge haben oder frustriert sein oder Ängste in mir tragen. Ne? Also das geht auch, ne? Wie du das gerade sagst, zwei Seelen in meiner Brust, das geht auch. Ne? Wir können total begeistert sein, weil wir sehen, hey cool, das wird total super. Ich kann schon sehen, wie das irgendwie was verändern wird, und gleichzeitig, oh Gott, aber der Weg dahin, der wird echt schwer, und ich muss dann auch noch die und die Person motivieren, und ich weiß jetzt schon, die haben da gar keine Lust zu, und ne, also das ist wirklich sehr, sehr komplex, und das macht gerade diese emotionale Arbeit so unfassbar wichtig. Wenn du da den Menschen genug Raum gibst und die auffängst, dann kann es wirklich ein Erfolg werden.
Und Veränderungen haben wir ja auch letztlich genug. Also sei es jetzt vielleicht wirklich große Unternehmensveränderungen, aber eben auch, wie du gerade gesagt hast, so kleine Veränderungen. Wir leben in einer so schnelllebigen Welt mittlerweile. Ständig verändert sich alles. Was glaubst du, würde sich verändern, wenn das Thema Emotionen gerade bei so Change-Prozessen in Unternehmen von Anfang an als Strategie mit berücksichtigt wird?
Ja, ich glaube, das würde einfach den Erfolg komplett ändern und auch, wie sich Mitarbeitende aufgefangen fühlen. Ne, es gibt ja auch diese Change-Kurve, diese berühmte von Kübler-Ross, und ich glaube, Streich hat sie dann noch ein bisschen weitergearbeitet. Und da hast du ja diese 7 Phasen. Ne, und es geht ja irgendwie Schock, Ablehnung, rationale Akzeptanz, emotionale Akzeptanz, Lernen, Erkenntnis, dass es gut sein kann, und dann Integration, ne? Und da siehst du auch schon wieder, ja, die rationale Akzeptanz kommt vor der emotionalen Akzeptanz. Das heißt, so oft haben wir schon verstanden, warum es passieren muss. Wir sind ja auch nicht blöd. Wir verstehen ja auch, wie ein Unternehmen handelt und was wichtig ist für Unternehmen, ja? Wir können manchmal auch verstehen, warum Entscheidungen getroffen werden. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir emotional auch mit dabei sind, dass die emotionale Akzeptanz da ist. Das kennen wir ja auch aus dem Privaten. Wir wissen, was uns gut tut und trotzdem fällt es manchmal schwer, loszulassen von irgendwelchen Dingen. Ne? Und Veränderung bedeutet halt immer auch Abschied nehmen von etwas. Abschied nehmen von einer Aufgabe, die uns besonders Spaß gemacht hat, jetzt aber von KI ersetzt wird, die aber unsere Identität war vielleicht. Abschied nehmen von Kollegen, Kolleginnen, mit denen man immer ganz eng zusammengearbeitet hat, weil man jetzt vielleicht unterschiedliche Aufgaben macht. Und es bedeutet immer auch ein gewisses Loslassen. Und das bedeutet Emotionen. Und dafür braucht man einfach ein bisschen Zeit. Das Herz muss mit dem Gehirn noch so ein bisschen, galoppiert so ein bisschen hinterher und braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Und ich glaube, wenn man einfach von Anfang an Raum dafür gibt, diese Emotionen auszusprechen und denen wirklich diesen Raum gibt und die Bedeutung auch gibt und das nicht einfach nur husch, husch, nee, ihr müsst jetzt funktionieren, wir brauchen jetzt die Veränderung, ihr müsst jetzt alle mitmachen, das habt ihr doch jetzt verstanden, los geht's, sondern wenn man einfach mal nur kurz innehält, das braucht manchmal gar nicht viel, ja, ein Tag hier, ein Tag da, dass man einfach wirklich Raum gibt, die Zweifel auszusprechen, einfach mal zu sagen, was los ist, Bedenken loszulassen, dass das einfach mal rauskommt, aus dem Kopf, aus dem Körper, dann wird man sehen, dass das einen riesen Unterschied macht, wie Menschen dann auch engagiert und motiviert wieder dabei sein können. Wenn sie das Gefühl haben, sie werden auch dafür gesehen und es wird auch gesehen, dass das nicht so leicht ist, einfach jetzt zu sagen, ja, jetzt machen wir das anders ab heute.
Ich glaube, das kann ein ganz großer Hebel sein, überhaupt dieses gesehen werden, dass es okay ist, dass ich mich gerade noch so fühle, wie ich mich fühle, dass ich das auch gerade nicht abstellen muss, sondern dass es da sein darf und dann aber dadurch vielleicht eine Motivation kriegen, okay, ich komme schneller in die Akzeptanz, auch wenn das Gefühl gerade noch da ist, dass ich es blöd finde, aber die rationale Akzeptanz kann dadurch vielleicht schneller kommen und auch die Regulation der Emotionen dann schneller vonstatten gehen, sodass alle wieder schneller auch gut ins Tun kommen und zusammen wirken können.
Absolut. Und du hast dann ja auch die Möglichkeit zu gucken, okay, hinter den emotionalen Sorgen oder hinter dem Widerstand, ne, wenn man das jetzt mal so nennt, stecken auch unerfüllte Bedürfnisse oft, ja. Und da haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Dann haben wir wieder die Möglichkeit zu sagen, hey, was fällt dir denn gerade so schwer gerade daran? Was genau ist denn so schwierig an dieser Veränderung? Und wenn es dann irgendwie darum geht, also es gibt so eine schöne Anekdote, das hat mir mal jemand erzählt im Workshop, ne, früher, und das kenne ich auch noch, als ich angefangen habe, da gab es ja noch die Hauspost in vielen Unternehmen. Ne? Und dann ging es noch so, dass, dann war noch nicht elektrisch unterschreiben, also hier,
wie die Unterschriftenmappen.
Genau, es gab noch die Unterschriftenmappen, ne? So, und dann ist man mit den Unterschriftenmappen, ist man noch so wunderschön immer von Büro zu Büro geschlendert und hat die dann da auf den Tisch gelegt und hat sie dann später irgendwann wieder eingesammelt. So. Und dann hat mir mal jemand erzählt, das wurde dann halt, ne, Digitalisierung und so, schön und gut, alles effektiver machen, ja, das wurde dann abgeschafft. Und für diese Person war das, die war auch eine Assistenz, das heißt, für sie war das halt, ein Teil ihrer Aufgabe war halt, mit dieser Mappe rumzulaufen. Und sie hat ja wahnsinnig viel zu tun gehabt. Also natürlich, rational gesehen, eine Riesenerleichterung. Riesenerleichterung, dass dieser Prozessschritt nicht mehr da ist und sie nicht mehr wirklich persönlich von Büro zu Büro laufen musste. Und in dem Unternehmen, wo ich damals angefangen habe, da habe ich im Headquarter in Berlin gestartet zum Beispiel. Und da, also unser Gebäude war riesig. Also da bist du wirklich, musstest du unter Umständen auch wirklich mal lange laufen. Ne? Oder in einem Werk, in einem Produktionswerk habe ich gearbeitet. Da hast du lange Wege. So, das ist ja eine Zeitverschwendung, ganz klar. Aber was sie dann für sich gemerkt hat, ist, was ihr so sehr gefehlt hat, war der persönliche Austausch. Dieses Gefühl, hey, ich kann, wenn ich mit meiner Mappe oder mit den ganzen verschiedenen Unterschriftenmappen von dem Raum zu dem Raum, das gibt mir die Chance, mich mit diesen Kolleginnen jeden Tag auszutauschen. Mal irgendwie zu gucken, wie es denen geht, was los ist. Dieses Beziehungsaufbau. Und auf einmal war das ersetzt worden durch so einen automatisierten Prozess per E-Mail mit einem Klick. Und sie hat für sich gemerkt, mir fehlt dieser persönliche Austausch. Weil jetzt sitze ich hier, die anderen sitzen da und ich sehe die gar nicht mehr. Es vergehen manchmal Tage, bis wir uns persönlich nochmal begegnen. Und das, finde ich, ist so eine schöne Anekdote, die einfach zeigt, rational hat sie das verstanden und es hat ihr auch natürlich viel, viel geholfen in ihrem, mit ihren Zielen und mit ihren Aufgaben. Und sie hatte viel mehr Zeit, sich auf andere Dinge zu fokussieren. Rational, klar. Aber emotional musste sie echt was Großes, Großes hinter sich lassen. Und ich finde, das zeigt so ein bisschen die Komponente. Und dann kann man überlegen, hey, da ist ein Bedürfnis. Wie können wir es denn anders erfüllen? Wie können wir denn sicherstellen, dass wir diesen Austausch trotzdem haben, dass wir Beziehungen trotzdem pflegen, auch wenn das nicht mehr jeden Tag so zwischen Tür und Angel passiert?
Ja, es sind dann wirklich diese Bedürfnisse, die jeder für sich auch gut kennen muss. Was brauche ich, damit es mir gut geht? Was gibt mir Energie? Da kommt dann eben auch wieder, kommt das Thema Stärken auch wieder mit rein, wo eben, wie du vorhin ja auch gesagt hast, die Bedürfnisse auch mit hinterstecken. Und da das Verständnis für sich für zu bekommen, aber auch zu verstehen, meine KollegInnen ticken vielleicht anders. Wir sind alle so individuell und die haben vielleicht ganz andere Bedürfnisse. Und darüber in den Austausch zu kommen, weil durch die Bedürfnisse kommen dann die Emotionen. Und ich möchte noch ein Thema ansprechen, da haben wir auch im Vorfeld drüber gequatscht. Und ich glaube, das kann auch interessant sein für den einen oder die andere HörerInnen, weil ich weiß, es hören auch einige aus dem Kollegenbereich zu, einige Coaches, BeraterInnen, aber vielleicht auch Führungskräfte, für die das interessant ist. Du arbeitest ja mit einem Tool ganz viel, mit dem sogenannten Emotional Culture Deck. Ja. Magst du mal erzählen, was dahinter steckt?
Ja, das ist total spannend. Also ich habe auch, kommt immer in so einer schönen Box hier, das Emotional Culture Deck. Also dahinter steckt ein ganz großes System, ein Emotional Culture System. Aber das Kartendeck an sich ist ein Emotionskartendeck. Da sind Karten drin, die sowohl die erwünschten und unerwünschten Emotionen darstellen. Und dahinter steckt aber noch ein ganzes System, was ich nutze in meiner Arbeit. Und es ist halt ein Beispiel für ein Tool, was wahnsinnig was immer wieder erstaunlich die Türen öffnet für diese tiefen emotionalen Unterhaltungen. Denn da ist so eine Magie drin, ne? Wenn man so eine Karte wählt und über Emotionen spricht, ist es auf einmal für jeden echt viel, viel leichter, weil man zum einen das Vokabular hat vor sich und viel differenzierter sprechen kann, aber auch die Karte ist so ein bisschen so eine dritte Dimension in der Unterhaltung, ne? Und wenn ich dann irgendwie erzähle, dass ich mich irgendwie überfordert gefühlt habe die letzte Woche, dann gucken die anderen auf diese Karte. Und die gucken nicht direkt auf mich. Und ich kann viel leichter erzählen, was das für mich bedeutet, dieses Wort zum Beispiel.
Okay, das heißt, es geht dann eher um die Emotion selbst und gar nicht so sehr darum, dass ich sie habe. Das macht es dann leichter besprechbar wahrscheinlich.
Ja, genau. Es ist halt einfach so ein bisschen so ein Mittel, um dass es Menschen ermöglicht, sich ein bisschen leichter zu öffnen. Und dieses Tool nutze ich für ganz viele verschiedene Blickwinkel, also für die Kulturarbeit mit Teams, in Resilienzfragen, in Vertrauensfragen fürs Team, in Konfliktsituationen, schwierige Gespräche. Und es öffnet wirklich so das Tor dazu. Und ich sage immer, es ist magisch, es ist echt Magie, dieses Tool, weil es immer wieder, selbst wenn ich vor Teamworkshops stehe und denke, oh, mal gucken, wie diese Gruppe so ist, ist es Wahnsinn. Sobald die diese Karten in der Hand haben, entstehen ganz tolle Gespräche. Und dahinter steckt einfach so ein Riesensystem. Die Firma ist Riders and Elephants. Die sitzen in Neuseeland. Ich habe die damals noch kennengelernt, als ich noch in Australien gewohnt habe. Und die haben einfach ganz, ganz viele tolle Tools entwickelt, die dahinter stecken. Und ich nutze das jetzt seit 4 Jahren in meinem Business und habe mich da auch ganz, ganz viel weiterbilden lassen und bin jetzt auch bald ganz zertifizierter Emotional Culture Consultant. Und es ist ein ganz, ganz, ganz fantastisches Tool, was einfach wirklich tiefgründige Gespräche in Teams und auch im 1:1 ermöglicht.
Und du hast ja auch auf die Fahne geschrieben, das Thema in Deutschland noch mehr zu verankern, noch größer zu machen und bist ja dann auch, wie hast du es gerade genannt, zertifizierte Emotional Culture Consultant. Genau. Und bietest in diesem Jahr das erste Mal eine Ausbildung an, hier in Deutschland. Ja. Dafür magst du darüber auch noch ein bisschen was erzählen?
Ja, super gerne. Also genau, ich darf jetzt als erste Deutsche die Emotional Change Practitioner Ausbildung anbieten. Das heißt, das ist dann eine Ausbildung, wo man innerhalb von einem Tag zertifiziert wird, dieses Tool zu nutzen. Wir haben ja eben schon gesagt, also mit Bezug auf Veränderungen, die aber ja groß und klein sind in Teams. Also alles, was mit uns passiert, was mit Teams passiert oder Führungskräften oder auch Resilienzthemen sind da ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir machen irgendwie die emotionalen Auswirkungen von Veränderungen sichtbar und überlegen dann Methoden, Verhaltensweisen, wie wir damit besser umgehen als Team und dann auch, wie wir die Teamkultur definieren können in dieser Veränderung. Und genau, das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich das auf Deutsch anbieten darf. Es gibt diese Ausbildung bisher auch weltweit schon, mehr und mehr jetzt, aber immer noch auf Englisch und in anderen Sprachen. Und ich darf jetzt die erste Deutsche sein, die das zertifiziert. Ich freue mich total. Das findet am 25. Juni 2026 in Köln statt. Und also ich bin total gespannt. Ich freue mich total, dieses Tool jetzt auch weiter verbreiten zu dürfen. Und weil ich wirklich glaube, dass das die Arbeitswelt verändern kann.
Den Link dazu packe ich natürlich in die Shownotes, falls das, wenn das jemanden interessiert. Und ich kann euch auch nur empfehlen, euch mit Anne auf LinkedIn zu verknüpfen. Den Link packe ich auch in die Shownotes. Also sie teilt auch immer spannende Tipps aus dem Bereich. Und ja, ich glaube, das ist auch wirklich ein Thema, was wir mehr und mehr brauchen. Dieses Bewusstsein, was macht uns als Menschen einfach aus? Wie geht's uns? Die Emotionen können wir einfach nicht an der Tür abgeben. Das ist ein Mythos, der sich zum Glück mehr und mehr aufweicht. Auch wenn ich das selbst auch immer mal wieder in Trainingsgruppen erlebe, auch wenn es so um Kommunikation geht und um Bedürfnisse und dann so, oh Gott, und dann soll ich über meine Gefühle sprechen? Aber wir sind doch hier bei der Arbeit. Und ja, die Gefühle sind aber trotzdem da und sie leiten uns und unser Verhalten. Da, ja,
absolut,
können wir, glaube ich, nichts dran ändern. Sonst sind wir Roboter.
Ja, genau. Und das ist genau das, ne? In Zeiten von KI, glaube ich, ist diese echte Verbindung in Teams einfach wahnsinnig wichtig. Und das ist das, was wirklich, glaube ich, oder bin ich fest von überzeugt, das ist, was wir brauchen, um noch in der Zukunft weiterhin erfolgreich zusammenarbeiten zu können, ist wirklich echte Verbindung zu haben und diese Kompetenz, diese emotionale Kompetenz zu erlernen und zu behalten, gerade wenn mehr und mehr automatisiert wird.
Hast du zum Abschluss vielleicht noch eine Übung, einen Impuls, womit die HörerInnen einsteigen können, um genau darin besser zu werden?
Ja, wir haben ja schon über diese Emotional Contagion, diese Ansteckung von Emotionen gesprochen. Und ich glaube, eine einfache Übung, die wirklich jeder umsetzen kann, ist, wenn man sich einfach bewusst macht und mal kurz ein paar Minuten Zeit nimmt vor dem nächsten Meeting, sei es ein 1:1 oder falls jemand Führungskraft ist und mit einem Team spricht oder auch wenn man selber selbstständig ist und mit potenziellen Kunden spricht oder mit Kunden ins Gespräch geht oder auch, ich mache das auch vor meinen Coaching-Sessions, dass ich kurz innehalte und so einen kleinen Check-in mache, wie geht's mir gerade, was nehme ich gerade mit, ne, was möchte ich vielleicht kurz ablegen, bevor ich in dieses Meeting gehe? Und was sind die Emotionen, die ich wirklich mittragen möchte? Was sind die Emotionen, die ich bei der anderen Person hervorrufen möchte? Weil, je nachdem, was das Ziel von dieser Unterhaltung ist. Und dann kann ich wirklich mich ganz bewusst, selbst wenn man nur kurz vorher mal ein bisschen drüber nachdenkt, so, ich möchte jetzt möglichst inspiriert und wertschätzend auftreten. Selbst alleine diese paar Sekunden darüber nachzudenken, ermöglicht es uns schon ganz anders aufzutreten. Und das kann schon wirklich einen riesen Unterschied machen, wie wir miteinander umgehen und miteinander sprechen. Das heißt, das ist so ein ganz schöner Check-in, den man einfach machen kann vor der nächsten Begegnung, dem nächsten Meeting und sich einfach mal ganz bewusst machen, welche Intention möchte ich jetzt, mit welcher Intention und emotionalen Intention möchte ich jetzt in dieses Meeting gehen und warum. Und ja, viel Spaß beim Ausprobieren.
Ja, tolle Übung, danke dir. Also mehr Bewusstsein und weniger auf Autopilot einfach nur durch die Welt laufen. Ich glaube, ja, das kann sehr, sehr helfen, einfach diese kleinen Ansätze zu haben und das kann dann mehr und mehr einfach im Alltag etabliert werden und viel mehr Klarheit und Bewusstheit bringen. Ich danke dir sehr, Anne, für deine Zeit, für all dein Wissen und dein Input, dass du hier bei mir zu Gast warst.
Vielen Dank, es war sehr schön, dass ich hier sein durfte.
Ich freue mich auf unseren weiteren Austausch und hoffe, dass wir uns irgendwann dann doch auch mal live treffen. Und ja, das war es auch dann für heute. Und ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Und jetzt zum Schluss bleibt mir nur noch eine Sache zu sagen. Niemand ist wie du, das ist deine Superpower. Bis zur nächsten Folge.